Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen hier von der Frankfurter Börse. Mein heutiger Gast ist Ruhestandsplaner. Er ist über 38 Jahre in der Finanzbranche aktiv, zudem Geschäftsführer und Fondsmanager einer Vermögensverwaltungsgesellschaft. Herzlich willkommen an Peter Schuh von der Kanzlei Wirtschafts- und Vermögensberatung. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Herr Schuh, ETFs sind in aller Munde, Fonds ist auch ein einfaches Anlageprodukt für viele, auch der Einstieg an die Börse. Wie bewerten Sie denn ETFs und Fonds?
Das ETF-Produkt ist ja im Prinzip deswegen auch so oft beliebt, weil sie einfach sagen, die Kosten sind wesentlich günstiger wie beim klassischen Investmentfonds. Was ganz spannend ist, wir kommen ja nachher auf die steuerlich relevanten Dinge noch raus, dass jetzt gerade Morningstar was veröffentlicht hat, dass in den letzten 10 Jahren 50% aller ETFs weggefallen sind. Und wenn ich jetzt meine Altersversorgung oder meine Anlagestruktur da aufbaue und auf einmal habe ich da schöne Gewinne realisiert und jetzt kommt der Anbieter und sagt, sorry, du musst verkaufen, wir lösen jetzt auf, dann wird es ein bisschen kritischer mit der ganzen Planung. Deswegen für uns ist es immer wichtig, oder wir haben festgestellt, dass nicht die einzelnen Produkte das Wesentliche sind, sondern eher so ein richtig Asset Allocation. Das heißt, hier in verschiedene Märkte, in verschiedene Produkte, weil es nützt mir nichts, wenn ich den besten deutschen ETF habe, wenn in Asien oder USA die Musik läuft. Es nutzt aber nichts, immer hinterher zu laufen und das Risiko hochzufahren. Also sollte man wirklich die ganzen Märkte abdecken. Und wenn man da eine gute Software dafür hat, dass man sagen kann, wie hoch ist denn das Risiko zum eingegangenen Ertrag? Und wenn man ein richtig Portfolio zusammenstellt, also wir haben das ja früher gemacht, als wir Fonds gemanagt haben, dann haben wir auch gesagt, was ist, wenn wir jetzt den Fonds rausnehmen, einen anderen Fonds mit reinnehmen, dann haben wir vorher das Ganze eingegeben und haben mal geschaut, erhöht sich das Risiko mit dem neuen Fonds? Und wenn ja, wie der Ertrag dazu? Und wenn der Ertrag nicht genauso hoch oder höher war wie das Risiko, dann haben wir das Portfolio so gelassen. Und das ist, glaube ich, wichtiger, wenn man das insgesamt einsetzt.
Was kann ich mir denn unter einer Vermögensbilanz vorstellen?
Ja, Vermögensbilanz ist im Prinzip, dass wir so von oben auf den Kunden draufschauen, was er gemacht hat mit seiner Firma, mit seinen Produkten, Immobilien, alles, was er hat. Weil oft ist ja immer so diese Streuung im aller Munde. Du musst von allem was haben. Nur, wir haben uns mal angeschaut, was machen eigentlich vermögende Kunden anders? Sind die nur in Aktien, sind die nur in Immobilien? Nein, vermögende Kunden haben einen exakten Finanzplan, der die Einkommen, die Steuern, die Inflationsrate, das eingegangene Risiko zum Ertrag analysiert. Und genau das können wir mit einer Vermögensbilanz machen, sodass wir von oben drauf schauen und sagen, wo stehst du denn mit deinen ganzen Anlageprodukten und wo stecken die Risiken auch familiär? Und da habe ich auch ein schönes Beispiel, weil 85% der Kunden ihre eigene Vermögenssituation nicht kennen. Es ist schrecklich, aber wahr. Ne? Selbst Steuerberater, wenn ich frage, wo stehen sie denn morgen, wenn sie tot umfallen, das kann ich ihnen so aus dem Stegreif nicht sagen. Da habe ich gesagt, sagen sie ihrer Frau, nicht mir, weil die interessiert es wahrscheinlich mehr. Und da haben wir die Vermögensbilanz entwickelt und das sind 48 Seiten und da kriegt der Kunde wirklich alles detailliert aufgestellt. Und so wie ich eben gesagt habe, mit dem Investmentportfolio, das Risiko zum Ertrag, können wir das über die gesamte Struktur seiner Vermögensplanung machen. Ob er jetzt ETF hat, Bitcoins, Unternehmensbeteiligungen, Aktien, wir können das Risiko zum Ertrag über die Gesamtheit darstellen. Und da komme ich mit einem Kunden zum Steuerberater, der in 3 Jahren in Rente gehen wird. Und jetzt wird es klar, warum das wichtig ist. Wir kommen dorthin, stellen die Vermögensbilanz vor, weil wir haben jetzt 3 Monate alles analysiert und gebucht. Und dann sagt der Steuerberater, ja, Herr Schuh, was soll jetzt der Kunde damit? Ich kenne die Firma seit 24 Jahren, ich kenne alles. Also so richtig so von oben runter, ne? Und da habe ich gesagt, okay, wenn Sie alles kennen, dann sagen Sie mir doch mal, oder nicht mir, sondern dem Kunden, das sind jetzt da, wie steht er dann tatsächlich, wenn er in Rente geht, da? Er hat Gewerbeimmobilien, die sind noch nicht ausfinanziert, er hat betriebliche Altersversorgung, er hat etliche Produkte, die Finanzierung selber funktioniert nicht, weil die Lebensversicherung weniger auszahlt. Sagen Sie dem Kunden doch mal, was hat er effektiv, wenn er mit 67 in Rente geht, netto nach Privatausgaben, nach seinen Inflationsraten bis dorthin und, was kann er dann tatsächlich im Monat? Und da sagt der Steuerberater, ja, das weiß ich ja nicht. Und genau solche Sachen können wir abbilden, nicht bis zum Rentenalter, sondern über das Rentenalter hinaus, bis zum 80., 90. Lebensjahr. Manchmal müssen wir dem Kunden sagen, du musst mit 81 vom Ableben Gebrauch machen, weil deine Liquidität ist weg.
Wie kann ich mir diese Analyse vorstellen? Also Sie schauen, wie wird das dann in der Rente sein? Wie läuft das mit den Steuern zum Beispiel?
Genau, und das ist ganz wichtig, wenn ich diesen Übersicht nicht habe, dann habe ich natürlich auch die Situation, dass ich ins Blaue hinaus plane. Das heißt, was ist, wenn ich morgen plötzlich versterbe? Wir als Ruhestandsplaner schauen uns mit der Vermögensbilanz die komplette Familie an und nur so können wir Strukturen machen und genau planen, lieber Kunde, wann brauchst du tatsächlich deine Liquidität?
Was hat dann diese Ruhestandsplanung mit Investments zu tun?
Das ist eine gute Frage, weil die Ruhestandsplanung ist ja eine exakte Finanzplanung. So, und ich brauche ja im Alter eine gewisse Liquidität zum Leben. Und da sehen wir oft, dass der Kunde ein normales Portfolio hat, ob das jetzt ETF ist oder Aktienfonds, spielt jetzt keine Rolle. Und dann haben wir die Situation, dass irgendwann das Ganze auch vererbt wird, verschenkt werden muss, verteilt werden muss in der Familie oder nicht. So, und wenn ich jetzt mal ein Beispiel mache, weil ich sehe ja öfters, dass darüber diskutiert wird, dass ETFs interessanter sind wie Aktienfonds. Was ist, wenn der Kunde 200.000 Euro anlegt oder der Anleger und lässt das 15 Jahre liegen und er hat eine durchschnittliche Rendite mit 6% erwirtschaftet, was ja nicht unüblich ist über die Laufzeit, dann hat er ein Kapital von 500.000 und jetzt verstirbt er. Wenn er Glück hat, hat er sonst keine Vermögenswerte. Das heißt, der Freibetrag für die Ehefrau von 500.000 würde ausreichen. Ist noch eine Immobilie mit drin, haben wir schon das nächste Problem. Aber was die Frau auf jeden Fall erbt oder auch die Erbin, das ist die Abgeltungssteuerpflicht. Und der Kunde hat dann 300.000 Euro Gewinn, 200.000 angelegt, 500.000 hat er. Von 300.000 fallen jetzt, ich sage jetzt mal bei 30%, rund 90.000 Euro Abgeltungssteuer an. Dann muss ich immer schmunzeln, wenn der Kunde sagt, ja, kriege ich damit mehr Rendite oder habe ich hier 0,2% weniger Verwaltungskosten wie bei einem Aktienfonds. Dann sagt, könnt ihr alle machen, aber wenn von hinten her so ein Hammer kommt, dann ist die Rendite eigentlich komplett zerlegt. Da braucht ihr euch im Vorfeld keine Gedanken zu machen. Also bitte, ihr braucht eine Exit-Strategie. Und das ist so meine Tendenz zu sagen, nicht nur gucken, wo mache ich jetzt das Vorteil. Und das spielt ja gerade gar keine Rolle, ob ich jetzt einen Arbeitsvertrag abschließe oder einen Geschäftsbesorgungsvertrag oder irgendwas. Mein Anwalt hat immer gesagt, schauen Sie nicht, wo Sie jetzt aktuell der bessere Gewinner sind, sondern schauen Sie dann, wenn der Vertrag gebraucht wird. Also, wenn ich die Vermögen vererben muss oder sowas, wie gehe ich damit um? Und wenn ich das war jetzt eben ein Beispiel von 15 Jahren, bei 25 Jahren, da habe ich rund 240.000 Euro Abgeltungssteuer und Erbschaftssteuer und die gilt es zu sparen. Und das stellen wir fest, wenn wir eine Ruhestandsplanung machen.
Also ich nehme mit bei Ihnen, dass man gerade beim Thema Erbschaftssteuer und Abgeltungssteuer einiges machen kann.
Da kann man sehr viel sogar machen. Also die meisten gehen einfach zur Depotbank und dann suchen sie wiederum die günstigsten aus und dann machen sie. So, und jetzt haben wir die Situation, was wir für unsere Kunden machen. Wir versuchen aus dem Investmentsteuergesetz rauszukommen in das Versicherungsgesetz, Steuergesetz. Das heißt, wir legen für einen günstigen Preis einen Versicherungsmantel über das Depot. Und in dem Moment sind wir auf der Versicherungsseite, wenn es um Steuern geht, und nicht mehr auf der Investmentsteuerseite. So, und wenn ich jetzt ein Beispiel habe, ein Kunde, der hat 2.000 Euro monatlich gespart in sein Depot, der hat ja im Prinzip in 20 Jahren hat der 900.000 Euro in seinem Depot drin. So, und da wir jetzt aber an der Versicherungsseite sind, Hier wäre es so, es wäre alles steuerpflichtig. Also Abgeltungssteuer würden anfallen, all diese Dinge und Erbschaftssteuer natürlich auch. Und wir sind jetzt hin, weil wir in dem Versicherungsvertragsgesetz drin sind, haben wir den Vater als versicherte Person genommen. Das heißt, er ist Depotinhaber, auch bezugsberechtigt im Erlebensfall. Wenn aber der Vater verstirbt und die 900.000 kämen jetzt zur Auszahlung, die sind komplett steuerfrei. Also die normalen Verträge, die wir draußen sehen, was so Versicherungsvertreter oft anbieten, ja, du sparst jetzt 2.000 Euro und wenn du in Rente gehst, hast du so und so viel Volumen. Aber darüber hinaus, was für Steuern fallen an, wie kann ich das vererben, verrenten, das ist ein Thema. Also das wäre ein klassischer Sparplan, wo jemand machen kann. Dann hatten wir ein Beispiel, wo eine Kundin von uns ruft an, sagt der Herr Schuh, Hilfe, Hilfe, meine Mutter liegt im Pflegeheim, die wird dieses Jahr nicht mehr überleben. Wir haben jetzt ein Riesenproblem, das heißt, da würden jetzt Riesenerbschaftssteuer anfallen. Da haben wir genau das Gleiche gemacht. Wir haben die Summe, das war eine hohe sechsstellige Summe, haben wir dann anstatt in ein Depot, das haben wir dann übertragen, haben einen Versicherungsmantel drüber gelegt und haben jetzt beim Tod nicht die Summe vererbt, sondern mit einem Zusatzbogen, der da ausgefüllt werden muss, ergibt sich eine monatliche Rente, ich sage mal von 1200 Euro anstatt 300, 400.000 Euro Auszahlung. Und jetzt kommt der Gesetzgeber und der muss dann die Rente zugrunde legen, für die Erbschaftssteuer zu berechnen. Und somit war das bei ihr so, 72.000 hätte sie Erbschaftssteuer zahlen müssen und jetzt hat sie 12.000 Euro bezahlt.
Also ich finde es ganz verblüffend, was man alles machen kann. Man muss sich nur mit den eigenen Finanzen und dann vielleicht mit einem Experten zusammen darüber klar werden und sich damit beschäftigen.
Genau. Spannend wird in der heutigen Zeit Patchwork-Familie. Nicht verheiratet, der eine hat Kinder, der andere hat keine Kinder. Und das alles unter einen Hut zu kriegen, wenn ich da keine Übersicht habe, da kann es nur nach hinten losgehen. Leider Gottes.
Sagt Peter Schuh von der Kanzlei für Wirtschafts- und Vermögensberatung. Vielen Dank, dass Sie heute hier an der Frankfurter Börse waren. Und Dankeschön an Sie, liebe Zuschauer. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.